MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Heute geht es um Labore und Marderhunde, um Geheimdienste und Wissenschaftler. Es geht um den Ursprung des Coronavirus SARS-CoV-2. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin André Seifert und unser Gast und Experte ist wie immer der Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Hallo, Herr Kekulé.
Guten Tag, Herr Seifert.
Ich habe gerade noch am Kaffeeautomaten bei uns vorm Büro mit einem Kollegen geschwatzt, der fragte, und worum geht's heute bei dir im Podcast? Und ich habe ihm gesagt, um den Ursprung des Coronavirus, und er antwortete sofort, oh, ich kann es nicht mehr hören. Geht es Ihnen manchmal ähnlich?
Naja, ich habe mein Leben lang sozusagen mich mit Viren beschäftigt. Ich finde das spannend. Die Ursprungsfrage hat wahrscheinlich Ihr Kollege nicht gemeint. Ich glaube, er hat wahrscheinlich gesagt, er kann vom Coronavirus nichts mehr hören. Es ist so, die Ursprungsdebatte ist natürlich deshalb extrem wichtig, auch aus Sicht des Virologen. Stellen Sie sich mal vor, diese größte Pandemie, die wir sozusagen alle weltweit erlebt haben. Es gab frühere, die historisch waren, die schlimmer waren wahrscheinlich, aber jetzt die größte Pandemie und das möglicherweise durch ein Versehen von einem Wissenschaftler im Labor. Da hat sich einer irgendwie beim Pipettieren oder im Umgang mit einem Tier vielleicht einen Fehler gemacht und zack, ist die ganze Welt dermaßen verändert worden durch diese Pandemie. Wir haben ja auch über die Pandemiefolgen viel gesprochen. Das würde natürlich schon extrem viel auf den Kopf stellen und auch unseren Blick auf die Forschung schärfen. Und drum ist es extrem wichtig. Ist das der Mensch selber gewesen, der sich das hier angetan hat?
Tatsächlich haben wir hier auch schon oft im Corona- und im Gesundheitskompass darüber gesprochen. Zum Beispiel auch erst vor 10 Tagen, als wir kurz die Erkenntnisse des Bundesnachrichtendienstes ausgewertet haben. Aber heute wollen wir tiefer gehen, denn es geht eben auch um eine Debatte, die viel mit globalen Machtfragen zu tun hat. Wir wollen über die reinen Fakten sprechen und bewusst unpolitisch zusammenfassen, was man weiß. Diesen Podcast gibt es werbefrei in der ARD Audiothek und wo es Podcasts gibt.
ARD.
Herr Kekulé, die Zeit Herbst 2019, Frühjahr 2020, die ist ja schon entscheidend für die Frage, woher kam SARS-CoV-2, aus dem Labor oder aus der Natur? Da kamen die ersten Infektionen ans Licht und es wurde schnell klar, dass China Informationen zurückhält. Das ist 5 Jahre her. Mein Gedächtnis ist sehr schlecht. Wie haben Sie das damals erlebt? Wie haben Sie das noch in Erinnerung?
Ja, da sage ich gleich was dazu. Zunächst muss ich, Sie haben ja gerade erwähnt, wir haben vor 10 Tagen schon drüber gesprochen, dazu was sagen. Bei der Aufnahme in Leipzig sind ein paar technische Probleme aufgetreten und die Redaktion hat sich redlich bemüht, das irgendwie zusammenzuschneiden, weil leider Ton gefehlt hat. Ich habe mir das angehört und es gibt so Stellen, wo der Sinn nicht mehr ganz verständlich ist von dem, was ich gesagt habe. Dafür möchte ich mich entschuldigen und zugleich das an dieser Stelle sozusagen dokumentieren, dass man das nicht ganz für bare Münze nehmen kann. Ja, wie habe ich das damals empfunden? Es war so, dass ganz am Anfang, soweit ich mich jetzt erinnere, im Ende Dezember 2019 gab es eigentlich einen Hinweis über einen Kollegen aus Hongkong und über so eine Meldung bei so einer, sag ich mal, Warn-App, die Wissenschaftler im Wesentlichen informiert über neue Seuchenausbrüche. Und damals war es so, dass es eben hieß, irgendwie möglicherweise übertragbare, unklare Lungenerkrankung in China. Das war eigentlich nichts Wichtiges und ich hatte damals schon eine persönliche Warnung bekommen, die habe ich aber so ein bisschen in den Wind geschlagen, weil ich eigentlich der Meinung war, dass die chinesischen Behörden sowas extrem gut managen und die hatten sich sehr gut auf die nächste Pandemie vorbereitet. Der neue Leiter oder damalige Leiter des chinesischen CDC, also der Seuchenkontrollbehörde in China, Gao Fu, der war ein wirklich guter Mann, wo man auch wusste, dass der sich da engagiert. Und ich hatte den Eindruck, was auch immer da los ist, die kriegen das in den Griff und war eigentlich nicht besonders alarmiert Ende Dezember. Und so in den ersten Januartagen, sagen wir mal so die ersten 7, 8 Tage im Januar, kam dann raus, dass man in China der Meinung ist, anders kann man es nicht sagen, keiner von uns war ja da selbst, dass da ein ziemlich massiver Ausbruch einer Lungeninfektion unterwegs ist, der vor allem von den Behörden verschleiert wird. Da gab es dann so Whistleblower in China, die irgendwas gepostet haben, wo man in China zumindest dann den Verdacht hatte, da ist was im Busch. Jetzt sage ich mal, Das ist natürlich das totale Klischee, aber meine Vorstellung, mein Gefühl ist schon, dass gerade in Social Media in China ziemlich häufig so komische Gerüchte so hochkochen. Ja, hängt vielleicht mit dem Staat zusammen, der halt grundsätzlich für nicht besonders ehrlich gehalten wird. Da sind Gerüchte dann umso schneller unterwegs, sodass ich auch das erstmal nicht so ernst genommen habe. Also mein erster Kontakt war eigentlich so ein Schulterzucken, würde ich sagen.
Und wenn wir auf China in dieser Zeit schauen, um den Jahreswechsel 2019-2020, gab es ja durchaus Ärzte, die früh gewarnt haben vor der Gefährlichkeit des Virus, aber die chinesische Regierung behauptet, das Virus stamme aus den USA. Selbst die WHO hat das dann übernommen am 14.01.2020 in einem Tweet. Das Virus sei nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Und dann erst ein paar Tage später hat China zugegeben, dass das Virus auf Menschen übertragbar ist. Also China hat dann sogar noch bei der Weltgesundheitsorganisation die Ausrufung der gesundheitlichen Notlage versucht zu verhindern. Aber das kam dann doch. Dieses Vertrauen, war das dann eher doch nicht gerechtfertigt in China?
Also in die Behörden hatte ich selber nie so richtig Vertrauen. Aber ich würde mal sagen, in die Wissenschaftler, bei den Wissenschaftlern habe ich eigentlich gedacht, die sind seriös. Und ich glaube, das haben wir alle weltweit gedacht und viele denken das auch bis jetzt. Da gibt's ja die berühmte Batwoman, wie sie in den amerikanischen Medien genannt wird, also Bat wie Fledermausfrau. Ja. Xi Zhengli, eine Forscherin vom Wuhan Institute of Virology, die ist schon lange eben wahrscheinlich weltweit die Expertin für Coronaviren bei Fledermäusen gewesen. Und die hat sich immer Sorgen gemacht, dass mal eine Pandemie ausbrechen konnte und auch immer erklärt, dass sie deshalb diese Forschung macht, weil sie eben auch Präventionsforschung für mögliche Ausbrüche mit Coronaviren macht. Also die ist ja seitdem untergetaucht, muss man sagen, darf nicht mehr ins Ausland, weil zuletzt war eine Konferenz in Japan, wo sie also nur per Video dann zugeschaltet war. Also es ist so, man kann zumindest, wenn man sie sieht, wenn sie mal irgendwo unterwegs ist, kann man sie angeblich nicht mehr darauf ansprechen, was da damals passiert ist. Also das ist, die haben alle einen Maulkorb inzwischen. Ich kann es mal so sagen. Also es ist damals klar gewesen, dass die etwas verheimlichen wollen. Und wir wollen ja heute aber über, sage ich mal, die Fakten sprechen. Und da sind die Fakten so, die chinesischen Behörden haben am Anfang falsche Informationen rausgegeben. Sie haben es gerade richtig gesagt. Die haben zunächst mal Ende Dezember der WHO gemeldet am 27.12.2019. Sie hätten 27 Fälle und einer unklaren Lungenerkrankung und haben sofort dazu gesagt, dass die wahrscheinlich zu dem sogenannten Huanan Seafood Market in Wuhan verbunden sind, also von damit was zu tun haben. Huanan heißt, glaube ich, einfach nichts anderes als Südchina, also das südchinesische Seafood Market. Da gibt es aber nicht nur Fische und Ähnliches, sondern da gibt es eben auch lebende Tiere und alles Mögliche, was da verkauft wird. Dann ein bisschen später hieß es, im Januar hieß es, jetzt haben wir 41 Fälle und da wurde dann ziemlich klar gesagt, wir haben es im Griff. Zwischenzeitlich ist die Zahl der gemeldeten Fälle dann aus China dann wieder runtergegangen, zumindest das, was von der WHO her genannt wurde. Und so ganz offiziell kann man sagen, dass so Mitte Januar eigentlich die Meldung war, jetzt ist alles wieder im Griff. Und erst am 20. Januar, Sie haben es gerade gesagt, haben die chinesischen Behörden zugegeben, dass es auch von Mensch zu Mensch übertragen wird, was natürlich einen Riesenunterschied macht. In dem Moment denken alle an Pandemie, Influenza und Ähnliches. Wie wir heute wissen, sind zu dem Zeitpunkt schon hunderte Fälle vorhanden gewesen. Das hat man auch später dann aus chinesischen Publikationen lesen können. Es ist nicht so, dass sie das heute bestreiten würden. So dass man sagen muss, na gut, die offizielle Meldung war halt das eine. Das andere war, dass in Wirklichkeit viele, viele weitere Meldungen da waren. Dann gab es die ganzen Whistleblower, der berühmte Augenarzt, der dann auch später tragischerweise an Covid gestorben ist. Und so weiter. Also das war ziemlich deutlich, sage ich mal, dass China die Behörden auf jeden Fall etwas verheimlichen wollen. Und was eben alle wussten vom ersten Tag an ist, dass eben das chinesische Coronavirus-Forschungsinstitut für Coronaviren von Fledermäusen ausgerechnet in Wuhan ist und zwar ein paar Kilometer weg von diesem Markt. Sodass also von Anfang an kann man sagen, so die beiden Möglichkeiten im Raum standen. Xi Zhengli, diese aus meiner Sicht eigentlich seriöse Wissenschaftlerin,
hat damals spontan wohl in einem Interview gesagt, als sie davon erfahren hat, dass da ein Ausbruch ist, hat sie als erstes sich Sorgen gemacht, dass das Virus aus ihrem Labor gekommen sein könnte und ist dann sofort zurückgefahren, hätte überprüft und festgestellt, das war nicht so. Aber das war völlig normal, dass man vernünftigerweise diese Möglichkeit in Betracht zieht. Und man muss vielleicht so von den Daten her, damit man das, was wir jetzt gleich besprechen wollen, ein bisschen versteht, nochmal sagen, aus chinesischer Sicht ist es so, dass die ersten Hospitalisierungen, also die ersten, die wirklich im Krankenhaus waren, tatsächlich dann am 16. Dezember waren, also kurz vor Weihnachten 2019, eine ganze Weile vorher. Und das waren dann tatsächlich so 41 Patienten, die zu dem Zeitpunkt erfasst wurden. Also das sind die Daten, die heute dann bekannt sind. Damals hat man das alles nicht so zugegeben. Und von diesen 41 Patienten hatten 39, sagen die chinesischen Behörden, das ist ja immer das Problem jetzt, Kontakt zu diesem Huanan Market, also zu dem Markt in Wuhan, zu dem großen. Da gibt es mehrere Märkte, aber das ist einer von den größeren. Zwei von diesen Krankenhauspatienten hatten keinen Kontakt zum Markt, sagen die chinesischen Behörden. Das ist relativ wichtig, weil ja die Frage immer ist, kam das Virus von dem Markt? Also von diesen ersten Patienten hatten zwei keinen Kontakt zum Markt. Und die Behörden sagen, die Symptome von diesen Krankenhauspatienten, die also vor Weihnachten im Krankenhaus waren, da hätten die ersten Symptome am 8. Dezember begonnen. So, und dann gibt es noch einen offiziellen sogenannten Index-Case, also wo die Chinesen sagen, das war der erste Patient, den wir überhaupt hatten, der war aber nicht im Krankenhaus, der hatte seine Symptome am 1. Dezember. Der hatte auch keinen Kontakt zum Markt. Und dann ist es so, dass inzwischen klar ist, dass es weitere Fälle vorher schon gab oder zumindest Infektionen schon in der zweiten Hälfte von November gab, 2019, die auch keinen Kontakt zu dem Markt hatten, wo aber dann, sage ich mal, man aus verschiedenen Daten, erstens aus den Zeitpunkten, wann die krank geworden sind, die Patienten, und zweitens aus der Rückrechnung der Phylogenese, also quasi des genetischen Stammbaums der Viren, kann man sagen, diese Infektionskette mit dem Virus, dieses neue Virus, ist wohl auf den Menschen übergesprungen, irgendwann zwischen Mitte Oktober und Mitte November. Da würde man sagen, ist sozusagen T0, wie man dann sagt. Also der absolut erste Fall. Und die große Frage, die sich jetzt natürlich alle stellen, ist, okay, jetzt haben wir so ein Zeitfenster, sagen wir mal so 1. November ungefähr, um mal irgendwas Konkretes zu sagen, das ist natürlich nicht so genau, da ist ein Mensch infiziert worden. Und zwar definitiv in der Region dort, also alle Behauptungen, das sei importiert worden mit Lachs. Die Chinesen haben ja da alles Mögliche zusammengelogen, da könnte man eine Stunde drüber reden, das ist alles Unsinn. Also da gab es einen Patienten, der hat sich infiziert, einen Menschen. Und das Virus kam von der Fledermaus, das ist genetisch ziemlich klar, also sag mal 95% plus X. Und die Frage ist jetzt, wahrscheinlich ist dann Zwischenwirt noch gewesen, irgendein anderes Tier, oder ist es im Labor was gefummelt worden, was dazu geführt hat, dass das Virus sehr schnell sehr ansteckend wurde, was eigentlich nicht zu erwarten ist sonst. Und deshalb wollen wir jetzt alle gerne wissen, was ist da genau passiert? Ist da in der Pilzzucht was passiert? Ist da im Labor irgendein Fehler passiert? Ich gehe davon aus, dass es auf keinen Fall Absicht war. Ja, das ist ja völlig klar. Aber das würden wir gerne wissen. Der Zeitpunkt ist relativ klar. Ich sage mal so ungefähr 1. November plus minus 3 Wochen, vielleicht 4 Wochen. Aber aber was da los war, das wollen wir gerne wissen. Das ist doch, hat doch die ganze Welt bewegt und da könnte man einen tollen Film machen. Am liebsten würde man die Zeit zurückdrehen und da mal Mäuschen spielen und rauskriegen, was da los war.
Das wird schwierig mit dem Film wegen der ganzen Masken dann. Man kann die Schauspieler einfach nicht erkennen.
Die hatte man damals ja noch nicht auf. Okay.
Was wir jetzt rausgearbeitet haben, ist schon, wir konnten und wir können auch heute wahrscheinlich nicht China vertrauen. Dann gab es aber trotzdem so eine umgekehrte Bewegung, und zwar vor allem von Wissenschaftlern in den USA und Europa, die versucht haben, China erstmal Vertrauen grundsätzlich entgegenzubringen. Zum Beispiel in einem offenen Brief, den haben 27 Wissenschaftler im Februar 2020 im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht. Und danach galt dann die Laborthese ziemlich schnell als Verschwörungstheorie. Wir können da mal auch reinhören, weil Christian Drosten diesen Brief mit unterzeichnet hat. Und er hat das dann ein Jahr später im Coronavirus-Update im NDR im Juni 2021 so begründet.
Eine Gruppe von Wissenschaftlern, zu der ich auch gehörte, die haben einfach zu dem Zeitpunkt gesagt, das kann nicht sein, dass man das ohne jede Evidenz einfach sagt. Dass man einfach sagt, aha, da ist ein Labor, das ist in der Nähe von so einem Tiermarkt und man hat auf diesem Tiermarkt eine Menge Fälle zurückgeführt, ohne überhaupt zu wissen, ob es da eine Ursächlichkeit gibt. Und jetzt kommen wir mal mit der These, nur weil das Labor an Coronaviren in der Vergangenheit gearbeitet hat, kommt das Virus aus diesem Labor. Ohne jeden Nachweis, jeden Beleg. Und das wurde eben zu der damaligen Zeit schon sehr stark in Medien, in politischen Medien auch kommentiert. Und dagegen haben wir uns als Gruppe von Wissenschaftlern verwehrt.
Und waren diese Wissenschaftler damit zu blauäugig?
Was Christian Drosten hier gesagt hat, ist natürlich seine sehr subjektive Sicht. Er hat so ein bisschen geschildert, und das ist richtig, dass diese meines Erachtens extrem unglückliche Veröffentlichung damals im Lancet, dieses Statement, er hat geschildert, dass das eigentlich eine Reaktion auf politische Beschuldigungen war. Das stimmt, das ist sicher richtig. Man muss natürlich auch sagen, er hat es jetzt so dargestellt im Juni 2021, nachdem er wiederum massiv angegriffen wurde, wie ich finde, zu Recht dafür, dass er sich da diesem Pamphlet angeschlossen hat. Dazu muss man jetzt vielleicht Folgendes sagen. Also ja, da ist dieses Labor gleich nebenan. Und diese Laborthese ist ja, wie ich es gerade gesagt habe, nicht abwegig, sonst hätte sich die Leiterin des Labors nicht selber als erstes diese Gedanken gemacht. Es ist ja ein extrem ungewöhnliches Virus gewesen. Man hat zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass bestimmte Eigenschaften des Virus rein genetisch ganz ungewöhnlich sind im Vergleich mit den nahen Verwandten dieses SARS-CoV-2-Virus. Von der Symptomatologie her war es ja klar, vielleicht erinnern sich manche, es gab 2003 schon mal einen SARS-Ausbruch. Und dieses erste SARS-Virus hatte eben erstens die Eigenschaft, dass es wesentlich weniger ansteckend war. Das wurde gab zwar, glaube ich, 800 Todesfälle oder sowas weltweit. Es hat sich bis nach Kanada ausgebreitet, aber man konnte es wirklich rückverfolgen, wer da geflogen ist, wer sich mit wem angesteckt hat. Fast die ganze Infektionskette weltweit aufgeklärt worden. Und es waren hauptsächlich Leute im Krankenhaus, Personal, was sich angesteckt hat. Und die sind auch sehr schnell sehr schwer krank geworden damals, und das konnte man wieder einfangen, weil das eben letztlich noch nicht das richtige Pandemiepotenzial hatte. Man nannte das von 2003 zwar aus technischen Gründen auch eine Pandemie, aber eigentlich war es eine Epidemie, die sich halt sehr schnell weltweit ausgebreitet hat und dann relativ schnell auch wieder eingefangen wurde. Einer der Unterschiede ist eben, und der ist hier sehr wichtig, dass eine genetische Veränderung zwischen diesem ersten Ausbruch 2003, des SARS-CoV-1, wie es inzwischen heißt, und dem aktuellen war. Und dieser genetische Unterschied, der hat eben dazu geführt oder war ein Hauptgrund, warum das so besonders ansteckend war. Und dann haben eben einzelne Wissenschaftler, unter anderem ein super berühmter Nobelpreisträger aus Frankreich, hat eben dann gesagt, Luc Montagnier, der hat dann gesagt, er sieht anhand der genetischen Sequenz dieses Virus, wurde ja von den Chinesen sofort publiziert, ich glaube am 10. oder 11. Januar schon, daran sieht er, das ist manipuliert worden. Ja, und das hat natürlich bei Wissenschaftlern wiederum auf Widerstand gestoßen. Ich habe das, meine ich, dann auch im Podcast damals schon kommentiert. Ich gehörte zu denen, die sich bei allem Respekt vor einem Nobelpreisträger seiner Meinung da nicht angeschlossen haben. Und es gab viele andere Prominente. Ja. So, und deshalb ist es nicht ganz richtig, dass es, wenn ich jetzt das Statement, was Sie mir da gerade vorgespielt haben, so anhöre, dass das nur ein politisches Statement war, sondern das waren ja schon zuerst Wissenschaftler und Nobelpreisträger, früheren Direktor des Institut Pasteur in Paris, kann man jetzt nicht so als reinen Schwurbler abtun. Und da, die haben das selber quasi gesagt, und zwar in gewisser Weise zu Recht, ja. Also ich fand die Argumentation, da gehe ich jetzt nicht auf die Molekularbiologie ein, von Luc Montagnier nicht überzeugend, aber es ist so, dass
mal so grundsätzlich der Gedanke, ja, jetzt haben Sie weltweit, es gibt ja praktisch keine Labore auf der Welt, die sich speziell mit Fledermaus-Coronaviren intensiv beschäftigen. Warum nicht? Weil diese Fledermäuse, die Horseshoe, also wie sagt man, Hufeisennasenfledermäuse, ja, heißen wahrscheinlich auf Deutsch, diese Viecher, die leben halt im Süden von China, Tongguan zum Beispiel gibt's Höhlen. Das ist schon weit weg von Wuhan, aber das ist noch in der Reichweite. Ich weiß, es sind 800 Kilometer, 1000 Kilometer, sowas da südlich. Ja. Und da leben die halt. Und diese Arbeitsgruppe dort, die ist da immer hingefahren, schon seit Jahrzehnten, und hat da eben die Fledermäuse eingesammelt, den Kot von den Fledermäusen eingesammelt und sonst was, Proben genommen. Und deshalb waren die ja auch so berühmt, weil die quasi die Quelle hatten. Das ist ganz klar. Ja, also wenn sie sozusagen als Wissenschaftler an der biologischen Quelle sitzen, haben sie gute Chancen. Und das wussten auch alle Fachleute. Und deshalb ist es nicht so abwegig zu sagen, naja, das könnte jetzt ein Laborunfall gewesen sein. Man muss natürlich immer aufpassen, wenn man das dann mit einer Verurteilung verbindet. Ja, weil jeder natürlich sagen würde, so ein Laborunfall ist halt ein Unfall und ist richtig blöd und für die Leute blöd, aber in Japan würden sie wahrscheinlich Suizid Harakiri begehen, aber das ist trotzdem jetzt kein, wie soll ich sagen, nichts, also niemand würde doch auf die Idee kommen, von den vernünftigen Menschen zu behaupten, dass das absichtlich freigesetzt wurde. So. Jetzt ist aber Folgendes passiert und da hat Christian Drosten natürlich recht, da will ich ihn sozusagen in Schutz nehmen. Er hat sich gewehrt mit den Kollegen zusammen, die da unterschrieben haben, 27 Unterschreiber, hat er sich gewehrt dagegen, dass unter anderem Donald Trump damals ja gesagt hat, das Virus kommt eben, da hat er auch das gelesen und oder gehört und hat gesagt, das Virus kommt aus China und sagte dann immer, it's a Chinese virus. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen fies, ja, weil so ein Laborunfall hätte überall auf der Welt passieren können, auch mit anderen Viren. Ja, also wird auch in Deutschland mit gefährlichen Viren gearbeitet. Und auch da könnte mal was ausbüchsen. Das ist ja ein Thema, was ich ganz oft schon lange vor Corona angesprochen hatte. Und dann so fies zu sagen, die Chinesen waren es, wie der Donald Trump das gemacht hat, das war natürlich nicht in Ordnung. Und natürlich haben so Verschwörungstheoretiker dann gesagt, naja, das ist die Weltverschwörung und die wollen uns alle umbringen oder die wollen uns jetzt irgendwelche Pharmaka verkaufen und Geld damit verdienen. Mhm. Solche Theorien zirkulieren ja bis heute. Und deshalb finde ich den Impuls, dass Wissenschaftler zur Seriosität mahnen und sagen, wir wollen eigentlich nicht, dass das gerade von jemandem instrumentalisiert wird, wie Donald Trump, der ja damals total gegen Corona-Maßnahmen war. Der hat ja gesagt, the virus will go away. Ja, das wird von selbst verschwinden. Ist bis heute gegen Masken und wir haben es ja schon mal besprochen, der ist ja auch jetzt deshalb nochmal ins Weiße Haus eingezogen, weil viele Amerikaner ihm gefolgt sind und gesagt haben, das war total übertrieben, sich gegen diese Pandemie so zu wehren. Und da wollten die Wissenschaftler natürlich auf der Seite der Guten stehen, sage ich mal. Den Impuls verstehe ich. Aber zwei Sachen waren da drinnen. Das eine haben Sie schon gesagt. Da ist ja ein klipp und klares Statement drinnen, dass alle Theorien, die behaupten, das könnte aus dem Labor gekommen sein, sind Verschwörungstheorien. Und wir verurteilen Verschwörungstheorien. Das stand da klipp und klar drinnen. Eine Verurteilung, ja. Und da muss ich sagen, das war so deutlich, dass das einen erheblichen Einfluss hatte auf die weltweite Forschung. Da haben sich viele Leute nicht mehr getraut. Auch Journalisten haben das natürlich gefressen und kaum jemand wollte mehr was sagen, dass das irgendwie vielleicht doch aus dem Labor kommen könnte. Und das hat ganz wesentlich zu dieser Polarisierung beigetragen, weil die haben quasi gesagt, ihr müsst daran glauben, wenn ihr nicht uns glaubt, dann seid ihr Heretiker, ja, seid ihr Verschwörungstheoretiker. Das ist ja fast das Schlimmste, was man dem Wissenschaftler vorwerfen kann. Und das andere ist, in dem Text steht eben auch drinnen, ich darf das an der Stelle übersetzen, ich habe es hier vor mir, es ist mit deutlich überwiegender Mehrheit darauf Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Coronavirus seinen Ursprung bei Wildtieren hatte. Also overwhelmingly ist das Wort, was hier steht auf Englisch. Das heißt, wir schließen wirklich mit überwältigender Sicherheit, schließen wir, dass das aus dem Wildleben kommt, also von Wildtieren kommt. So. Und das ist ein wissenschaftliches Statement. Das ist kein politisches
dieses Statement. Das ist ganz klar ein wissenschaftliches Statement. Wir sagen, es ist aus dem Tierreich. Wir sind Wissenschaftler. Das ist ja auch unterschrieben worden im Wesentlichen von Forschern. Die meisten jetzt nicht speziell Coronavirus-Forscher. Ich glaube, der wesentliche Coronavirus-Spezialist war Christian Drosten bei diesen 27 und Autoren. Deshalb ist seine Unterschrift auch wichtig. Und vielleicht noch der Peter Daszak, der auch unterschrieben hat, über den wir gleich noch sprechen müssen. Und das ist so, dass ich mal sage, ja, kann man so hinterher hindrehen, aber ich kaufe das nicht, weil A, ist es nicht nur politisch gewesen, sondern ganz massiv ein wissenschaftliches Statement. Und B, ist es eben so, dass es eine Verurteilung wissenschaftlich Andersdenkender beinhaltet hat. Und das hinterher schön zu reden, reicht mir sozusagen nicht aus, um es so deutlich zu sagen.
Es geht natürlich um die Frage, woher kommt oder kam dieses Virus aus dem Labor oder aus der Natur? Vielleicht können wir da vorher kurz klären, was die Besonderheiten dieses Virus sind.
Ja, das war eben sehr früh klar, dass eine Besonderheit, die wirklich alle frappiert hat, ist, dass so ein neues Virus sich so schnell vermehrt. Also von Anfang an. Der Ausbruch auf dem Markt in Wuhan war ja ganz massiv, gab dann auch Publikationen im Jahr 2022. Da war ein massiver Ausbruch auf einem Markt in Wuhan und daher war das Virus zu diesem Zeitpunkt hoch ansteckend. Die ersten Fälle waren aber wohl irgendwo Anfang November, Mitte November und deshalb ein ganz kurzer Zeitraum, wo dieses Virus so eine hohe Infektiosität hatte. Also wir würden sagen, das R, dieser Reproduktionszahl R, die wahrscheinlich jeder noch aus der Pandemie kennt, die war eben relativ hoch von Anfang. Die ist zwar höher geworden später, in Italien gab es eine Variante, die noch ein höheres R hatte und dadurch das eigentliche Pandemie-Potenzial erst hatte für eine weltweite Ausbreitung. Aber es war auch in China von Anfang an ein hoch ansteckender Erreger, der über die Atemwege übertragen wurde. Und wenn man sich das mal so ein bisschen verbildlicht, also bis jetzt das Coronavirus, dass die Omikron-Variante des Coronavirus entstanden ist, hat es ja sowas wie 2 Jahre gedauert. Da war ja dann die Pandemie dann auch irgendwann zu Ende. Und die Veränderungen vom ersten Typ bis zum Corona, die haben auch zu einer, bis zum Omikron, die haben auch zu einer erheblichen Steigerung der Infektiosität geführt. Mhm. Die Omikron-Variante ist deutlich ansteckender als die erste Variante, die eben dann von Norditalien in die Welt ausgebrochen ist. Also muss man schon sagen, dass das ein Riesenunterschied ist. Aber da waren ja ungefähr 2 Jahre dazwischen und da waren Milliarden von Infektionen dazwischen. Bei jeder Infektion eines neuen Opfers kann das Virus sich ja verändern, zwischendurch nicht. Und dadurch muss man fragen, wenn so eine Veränderung eine Steigerung der Infektiosität hier so lange gedauert hat, trotz der vielen, vielen Infizierten, wie kann das dann in der kurzen Zeit zwischen irgendwie November bis Dezember oder wann es gedauert hat, bis der Ausbruch an dem Markt war, wie kann das da so schnell gegangen sein? Und da sagt jeder, das ist unmöglich. Also die Fachleute sagen, nee, das muss sich entweder bei Menschen vorher lange ausgebreitet haben, in irgendeinem Dorf in China, was sozusagen abgeschottet von der Menschheit war.
Klingt unwahrscheinlich.
Das ist nicht so wie der Dschungel in Südamerika oder sowas, wo es sowas noch gibt oder in Afrika manchmal oder in Australien. Nein, in China gibt es sowas nicht, vor allem nicht in der Region da. Variante, und man hat vor allem auch bei den Menschen, die Chinesen haben natürlich Untersuchungen gemacht, man hat bei den Menschen nichts gefunden. Und das Virus ist wirklich dort zum ersten Mal wie aus dem Nichts aufgetreten. Und deshalb ist es eine Besonderheit, dass es so ansteckend war. Da ist ein erheblicher Schritt zwischendurch passiert. Und deshalb ist die Frage, wie ist dieser erhebliche Schritt passiert? Und da weiß man, neben dieser besonderen Affinität zu dem ACE2-Rezeptor, das ist das eine, hat man eben diese sogenannte Furinseitenstelle gefunden in dem Virus. Diese Furinstelle, die in aller Munde ist, vor allem von denen, die die Laborthese favorisieren, ist eine Schnittstelle, wo dieses Spike-Protein, also das Oberflächenprotein von dem SARS-CoV-2, das muss, um aktiviert zu werden, auseinandergeschnitten werden. Ja, also das ist so ähnlich wie so ein Regenschirm, den man erstmal aufklappen muss oder so. Ja, das verändert dann seine Konfiguration, seine dreidimensionale Rolle und sein Aussehen. Und erst nach dieser Aktivierung kann das effektiv in die Zielzelle eindringen. Wir wissen von anderen Coronaviren, dass
die solche Furinschnitt, genau diese Art von Furinschnittstellen nicht haben. Wir wissen aber, dass die die erwerben können, zum Beispiel durch längere Passagen in der Zellkultur, wenn man das länger macht, auch durch Wechsel des Wirtes, auch in vivo sozusagen, also bei lebenden Tieren, ist es durchaus möglich, dass sich so ein Virus, so eine Furinschnittstelle oder was Ähnliches zulegt. Aber diese genaue und dadurch auch ansteckender wird für bestimmte Wirte, aber diese genaue Schnittstelle, die gibt's eben bei den Viren, zu denen das SARS-CoV-2 gehört, bei dieser speziellen Familie, die heißen dann Sabeco-Viren oder Linie B-Coronaviren, was auch immer das ist, also die engsten Verwandten sozusagen, die haben das alle nicht. Ja, SARS von 2003 hatte das eben nicht. Jetzt ist die Frage einfach, wie kommt es da rein? Ja, also wie hat dieses Virus diese geniale genetische Mutation sozusagen sich angeeignet? Uns hat noch eine weitere Besonderheit. Es ist so, dass es so ein paar Zuckerreste dran hat. Also Proteine können auch so einen Zuckerrest haben. Und es hat so ein paar Zuckerreste dran, von denen man weiß, dass die eigentlich besonders günstig sind, um dann zum Beispiel Menschen zu infizieren. Und man weiß aber, dass die von den Viren typischerweise im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit dem Immunsystem eines Wirtes gebildet werden. Das heißt also, das deutet darauf hin, dass vielleicht das Virus eben in einem Wirt sich entwickelt hat oder in einer Zellkultur sich entwickelt hat oder das deutet darauf hin, dass das Virus sich in einem Wirt, also in einem Tier, in einem Zwischenwirt entwickelt hat und dieser Wirt könnte eben gelebt haben in der Natur draußen, in einer Zucht oder eben im Labor. Und deshalb wollen wir wissen, wie ist diese genetische Besonderheit gekommen und um das abzukürzen, die Chinesen haben natürlich gesucht und sie geben die Daten sonst nicht raus, aber diese Daten haben sie rausgegeben, haben natürlich gesucht, ob so ähnliche Viren irgendwo im Tierreich sind, ob so ähnliche Viren dort in der Region irgendwo sind, ob sie auf Pelzfarmen sind, ob sie in tiefgefrorenem Fleisch sind, ob sie bei Menschen sich irgendwas... Und nichts ist gefunden worden. Das heißt also, man hat sozusagen etwas, was wie Kai aus der Kiste gesprungen ist, ohne dass es Vorläufer gibt. Und das, Sie merken schon, ist so ein Hinweis, dass vielleicht auch diese Markttheorie nicht so wahrscheinlich ist. Aber da müssen wir vielleicht über die Publikationen im Einzelnen nochmal sprechen, die es da gibt.
Also die Überschrift Laborthese steht ja schon über allem, was Sie jetzt in den letzten 2 Minuten gesagt haben.
Das kann man so nicht sagen. Also es ist so, ich sage erstmal, was die Abfolge dann war von den Fachleuten, weil ich auch ganz bewusst erklären will, warum viele meiner Kollegen der Meinung sind, dass eine Laborthese nach wie vor unwahrscheinlich ist. Und zwar das erste war, dass man dann, nachdem es diesen Tod- oder Taufebrief in Lancet gab, im März ist der dann 2020 veröffentlicht worden, richtig. Da gab es dann kurz danach ein Paper in Nature Medicine, das hatte so den Überschrift The Proximal Origin of SARS-CoV-2 oder so ähnlich, also der wahrscheinliche Ursprung. Und die haben gesagt, damals, es war eine Gruppe von mehreren Wissenschaftlern, die haben aufgrund von genetischen Daten gesagt, dass der Laborursprung extrem unwahrscheinlich ist, im April 2020. Mhm. Was haben die gemacht? Die haben letztlich Genetik untersucht und haben vor allem gesagt, die Viren, die vorher schon im Wuhan-Lab vorhanden waren, die sind nicht die Vorläufer von SARS-CoV-2 gewesen. Die haben sich das genetisch angeschaut und insbesondere eine Sequenz, die da immer von so Verschwörungstheoretikern quasi rausgezogen wurde, die hieß RATG13, was auch immer das heißt, war von einer Fledermaus aus einer Höhle in Tongguan gewesen. TG heißt ja Tongguan. Und 13 hieß, weil es aus dem Jahr 2013 stammte, also eine ältere Sequenz. Und die gab's in dem Labor in Wuhan. Und da hatten eben manche Leute behauptet, dass dieses Ding sei manipuliert worden, um daraus SARS-CoV-2 zu machen. Das hat diese Arbeitsgruppe gezeigt, dass das nicht so ist, relativ überzeugend gezeigt. Und hat eben dann gesagt, ja, und der Teil ist dann so ein bisschen spekulativ. Die hat dann gesagt, ja, und deshalb ist eine Laborthese unwahrscheinlich, weil erstens der einzige hier in Frage kommende Vorläufer war es nicht. Das können wir genetisch zeigen. Und das Zweite ist, dass sie gesagt haben, ja, und andere Sequenzen, andere mögliche Sachen hatten die ja gar nicht im Kühlschrank, weil sonst hätten sie das doch publiziert. Puh, ja, kann man so vermuten. Es ist aber so, dass auch dieses RATG-13 schon seit dem Jahr 2013 eben im Kühlschrank war und erst zu dem Zeitpunkt dann publiziert wurde in den Details, weil man eben nach den Quellen des Coronavirus-Ausbruchs gesucht hat, sodass die Schlussfolgerung dieser Autoren von dem damaligen Paper, dass das nicht sein kann, dass es irgendwie aus dem Labor kommt, weil wenn was anderes da gewesen wäre, hätten die das doch publiziert. Das ist schon ziemlich blauäugig, würde ich mal sagen. Und auch realitätsfern, da würde ich sagen, die Leute, die das unterschrieben haben, waren jetzt wiederum wissenschaftlich tendenziös. Die anderen waren politisch tendenziös, diese hier wissenschaftlich tendenziös. Und dann haben sie gesagt, ja, es hätte schon entstehen können durch Passagierung zum Beispiel in Tieren. Da könnte sich dann auch so ein Rezeptor, Affinität zum menschlichen Rezeptor rauskristallisiert haben, dass es besser an dieses ACE2 bei Menschen andockt. Das halten wir für möglich. Aber es ist ja so, die Arbeitsgruppe hat ja dazu nichts publiziert. Und deshalb haben die das nicht gemacht. Auch da sage ich mal, nicht alles, was man macht, wird publiziert. Und dass diese Schlussfolgerung, dass es deshalb nicht sein kann, weil es sozusagen keine öffentlichen Daten dazu gibt, die halte ich persönlich relativ für schwach, weil wir hatten ja am Anfang kurz drüber gesprochen, da könnte man Bücher drüber schreiben, da gibt es viele, viele Einzelpunkte, dass eben die chinesischen Behörden wirklich vertuscht und getäuscht haben. Und es ist so, dass in Wuhan gab es gerade ein neues Labor der Sicherheitsstufe 4, BSL-4, was auch offensichtlich vom chinesischen Militär für die Bioforschung verwendet wurde. Es ist so, dass der Ausbruch ganz am Anfang, als er stattgefunden hat, obwohl der gemeldet wurde an die Seuchenbehörde, zivile Seuchenbehörde CDC in Wuhan, wurde nicht von denen untersucht, sondern es wurde statt des CDC eine dubiose Truppe von Leuten, die dem chinesischen Militär zum Teil angehörten, aus Peking geschickt, um das unter Kontrolle zu bringen. Sodass man schon sagen muss, jetzt dann zu sagen, ja, das sind alles so nette Jungs und Frauen und die hätten das doch bestimmt publiziert und deshalb haben die solche Experimente nicht gemacht. Das fand ich damals schon ziemlich neben der Schiene, aber diese Truppe, deshalb habe ich so ausführlich erzählt, das sind jetzt nicht die gleichen wie vorher, die da so einfach erstmal ein Pauschalstatement abgegeben haben. Das sind die Wissenschaftler, die bis heute versuchen, diese Laborthese zu widerlegen. Also Christian Andersen zum Beispiel vom Scripps-Institut, Andrew Rambeau aus Edinburgh, der in Edinburgh forscht, Robert Gary in Tulane, New Orleans und Edward Holmes in Sydney. Diese Leute, da gibt's noch einen weiteren, der dazukommt, über den wir gleich sprechen werden, Michael Worobay, das sind die Leute, die eigentlich ganz massiv, eigentlich ein geschlossener Clique von Leuten, die immer wieder versuchen klarzumachen, dass es vom Markt kam.
Jetzt haben Sie schon das Stichwort genannt, die Befürworter der Naturthese haben ja Argumente, da heißt es zum Beispiel für den natürlichen Ursprung spreche, dass es zwei Stämme gäbe, zwei mit meinen Worten Genlinien. Eine davon sei an einem Käfig auf dem Markt in Wuhan gefunden worden. Was ist da dran?
Ja, also das ist diese Truppe, die ich gerade schon genannt habe. Die haben dann natürlich weitergeforscht. Und es ist so, dass Anfang 2022, im Februar 2022 kamen da mehrere Publikationen raus, gleich drei auf einmal sozusagen geballt. Zwei, wo unter anderem der Herr Worobay mit Autor war und auch die genannten, die vorher schon diese Proximal Origin Studie rausgegeben hat. Und eine dritte Studie, die von den CDC selber kam, also von den chinesischen CDC kam, die dann rausgerückt sind mit dem, was sie angeblich auf dem Markt gefunden hätten. Muss man vielleicht Folgendes davor sagen, weil der Zeitablauf ja vielen nicht mehr so klar ist. Es war so, dass im Sommer 21 hat das FBI und ich meine auch das Department of Energy in Amerika, die haben beide gesagt, wir haben das untersucht und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es eher aus dem Labor stammte. Mhm. Also die haben nicht gesagt sicher, sondern die haben gesagt low confidence, das heißt also irgendwie eher aus dem Labor, aber wir sind uns nicht so sicher. Das FBI hat gesagt medium confidence, also ein bisschen stärkere, aber das ist irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, so Geheimdienst-Slang. Tank. Man muss dazu sagen, das Department of Energy in USA hat eine eigene Investigativabteilung, möchte ich mal sagen. Sowas gibt es bei uns natürlich im Energieministerium, gäbe es bei uns nicht. So, und das war natürlich schon mal ganz krass. Ja, das hat natürlich Donald Trump gefallen, ja, aber und seinen Unterstützern, dann ist die ganze Diskussion nochmal hochgegangen. Und dann kam noch was dazu, dann hat eben ein Investigativteam aus den USA festgestellt, dass ausgerechnet der Peter Daszak, der einer der Autoren war, in der Autorenliste, die alphabetisch war, gleich vor Drosten genannt, ja, der Peter Daszak, der mit seiner EcoHealth Alliance, der hat eben 2018 einen Antrag gestellt, wo er vorgeschlagen hat, dass man doch mit dem Institut in Wuhan zusammen, mit denen er schon länger zusammengearbeitet hat, Fledermausviren nimmt, die haben die ja dort, und so umbaut, dass man diese Furin-Schnittstelle, über die wir vorhin gesprochen haben, einbaut. Und das ist aber und dann guckt, ob es gefährlicher wird, also ob es dann den Menschen infizieren könnte und ähnliches. So, und zwar genau diese Furin-Schnittstelle, nicht irgendeine andere. Es gibt so ähnliche Sachen, wo dann Schnittstellen eingebaut werden. Nee, die wollten genau das machen. So dass man sagen muss, verkürzt, wenn die das Experiment gemacht hätten oder gemacht haben, dann wäre ein mögliches Ergebnis, dass genau dieses Virus SARS-CoV-2 dabei hergestellt worden wäre. Das haben natürlich viele Wissenschaftler sofort verstanden. Ich muss sagen, ich bin zu dem Zeitpunkt dann umgeschwenkt. Also ich habe vorher immer gesagt, die Naturthese ist wahrscheinlicher, auch wenn ich die Laborthese nie ausgeschlossen habe, sondern immer gesagt habe, beides ist möglich. Mich auch geärgert habe über dieses Lancet-Paper damals, Lancet-Aufruf. Ja. Aber als ich gelesen habe, diesen Antrag von EcoHealth Alliance, habe ich gesagt, nee, also da hat jemand genau das vorgeschlagen. Und es ist nur nicht finanziert worden, weil unter anderem aus Sicherheitsgründen. So, und
ist es trotzdem auffallend, dass der Name Peter Daszak da wieder auftaucht? Oder ist auch das zu erklären?
Ja, natürlich. Das geht gar nicht. Also Peter Daszak, muss man dazu sagen, der darf inzwischen in Amerika keine Forschungsanträge mehr stellen und ist total gedisst. Und niemand würde in Amerika irgendwie auf die Idee kommen, Peter Daszak nochmal zu irgendwas zu interviewen. Ja. Weil, stellen Sie sich mal vor, da bricht so eine Pandemie aus mit einem Virus. Und alle diskutieren, wo das herkommen könnte und wundern sich über diese Furin-Schnittstelle. Also die Fachleute, ich rede jetzt nicht von den Schwurblern. Und dann weiß der Typ, dass er genau das beantragt hat letztes Jahr. Und ich sag mal so, sie wohnen in der Wohngemeinschaft. Ja? Eines Morgens liegt ein Ei am Boden, was runtergefallen ist. Und dann sagen sie beim Frühstück, ey Kinder, wir hatten das Ei da fallen lassen, das ist ja echt ekelhaft. Wieso wischt man das nicht auf? Und dann schauen alle und sagen, ja, finde ich auch eklig. Und einer von denen ist dann quasi Peter Daszak, der genau weiß, er hat es gestern Abend runterfallen lassen. Ja. Oder zumindest ist ihm ein anderes Ei möglicherweise. Also es ist schon... Also, dass der in der Situation nicht von vornherein von sich aus gesagt hat, das ist ja ziemlich genau wie das, was wir geplant hatten, was da aufschlägt. Und zweitens dann obendrein auch noch mit unterschreibt so ein Statement, wo er sagt, das kann auf keinen Fall aus dem Labor gekommen sein und jemand, der was anderes behauptet, ist ein Schwurbler oder ein Konspirateur. Also nee, also das geht gar nicht. Also das ist, der darf jetzt 5 Jahre lang, glaube ich, keine Anträge mehr stellen und ist quasi out, ja. So. Und nach dieser Vorgeschichte, ja,
gerne. Um den Faden wieder aufzunehmen, diese Probe auf den Käfig im Markt von Wuhan, da waren wir ja stehen geblieben vorhin bei den Argumenten der Befürworter der Naturthese. Und eines dieser Argumente ist ja, dass sie sagen, da ist aber eben auf diesem Käfig SARS-CoV-2 gefunden worden.
Ja, genau. Also da gab es dann als Reaktion quasi, fast muss man sagen, als Reaktion auf diese Veröffentlichungen, gab es dann im Februar 2022 3 Publikationen. 2 Studien wurden von der gleichen Truppe, die ich vorhin schon genannt habe, Proximal Origin und Michael Vorobei und Co. Gemacht, und die dritte wurde von den Chinesen selber gemacht, vom chinesischen CDC, Gao Fu, unter anderem der Leiter, des frühere Leiter des CDC. Und zwar ist da kurz gesagt Folgendes rausgekommen. Die Vorobei-Leute haben erstmal gesagt, wir haben
die Daten ausgewertet aus Social Media in China. Und wir haben die Daten ausgewertet, die in das South China Morning Post waren. Da gab es auch schon Berichte über erste Ausbrüche. Und wir haben die Wohnorte der Leute in der Nähe des Marktes, die da krank waren, analysiert. Und wir kommen aus geografischen Gründen zu dem Ergebnis, dass der Markt das Epizentrum war. Das war sozusagen der erste Sprung und der erste Streich. Der zweite Streich war, dass die gesagt haben, wir haben es genetisch untersucht und wir sind der Meinung, dass es zwei verschiedene Linien gab, die zweimal übertragen wurden. Da gab es diese berüchtigte Linie A von dem Coronavirus, die aber so schwach infektiös war, dass sie wieder verschwunden ist, die am Anfang in China und auch, ich glaube ja noch außerhalb Chinas, das weiß ich gar nicht mehr genau, auch festgestellt wurde, aber die ist dann, hat sich dann totgelaufen. Dann gab es ja die Linie B, die sich weiter ausgebreitet hat, die sich dann umgewandelt hat in B.1 durch eine Mutation. Und diese Mutation, die sogenannte G-Variante nannte man das damals, die ist eben in Norditalien erstmals aufgetreten, hat sich von dort in die Welt verbreitet. War aber Nachkommen eines chinesischen Virus, muss man dazu sagen. Also es ist nicht so, dass das, wie manche jetzt in China behauptet haben, dann ursprünglich aus Italien kam. Nee, das war das chinesische B-Variante, die aus Wuhan kam. Die ist nach Italien exportiert worden, hat sich dort leider unbemerkt weiterentwickelt zu B1 und das war dann das eigentliche Pandemievirus. Und da haben die Verfechter, die Gegner der Laborthese oder die Verfechter der Naturthese, die haben gesagt, das kann nur passiert sein durch zwei Übertragungen vom Tier auf den Mensch, weil zwei verschiedene Linien, die wir da gefunden haben, das kann ja nicht zugleich aus dem Labor gekommen sein, so mehr oder minder zugleich aus dem Labor. Ich habe so gesagt, wie die das aufgeschrieben haben, das Argument zieht für mich nicht, weil die zweite Linie, die kann aus anderen Gründen unterwegs gewesen sein. Es kann ja die eine aus dem Labor sein, die andere aus dem Tierreich. Es kann sein, dass zwei Linien aus dem Labor ausgebüxt sind. Vielleicht war das ein Experiment, was man gemacht hat, was schiefgegangen ist, aus welchen Gründen auch immer. Also wieso soll das ein Beleg dafür sein, wenn es zwei Linien sind, dass die aus dem Tierreich sind?
Okay. Ja.
Und zugleich haben die Chinesen dann endlich, also im Februar 2022 als Preprint, später dann ein Jahr später in Nature, haben die dann ihre Daten veröffentlicht, was sie angeblich in diesen Proben gefunden haben. Da waren es dann 828 Proben, von denen 64 positiv waren für SARS-CoV-2. Und auf diesem Markt eben, da haben sie alle möglichen Ställe abgestrichen und alles Mögliche untersucht und eben gesagt, dass sie der Meinung sind, dass das aus dem wie sie von Anfang an behauptet haben, dass das von Wildtieren auf den Markt kam. Und ich kann vielleicht das mit diesen zwei Linien, weil Sie das schon angesprochen haben, mal konkretisieren. Da gab es eine weitere Publikation, um es vollständig zu machen, die dann auch von der gleichen Truppe, Worobai und Co. und ein paar andere Leute, dann im September 24 in Cell erschienen ist. Und wenn man das alles sozusagen zusammen anschaut, dann ist es so, dass die harten Befürworter des natürlichen Ursprungs, die sagen Folgendes. Also erstens waren die ersten Fälle, nicht die allerersten, aber relativ frühe Fälle, ganz massiv im Umfeld dieses Marktes. Die Proben dafür wurden genommen am 1. Januar 2020 und dann nochmal, glaube ich, am 16. Januar oder 12. und 16. Januar 2020. Das heißt also, eigentlich war der Ausbruch da schon mindestens 6 Wochen alt zu dem Zeitpunkt. Da wurden die Proben genommen am Markt. Und da hat man eben gefunden, das ist Detektivarbeit gewesen, molekulare Detektivarbeit, dass an mehreren Käfigen Spuren von diesem Virus SARS-CoV-2 waren. Und zwar nicht irgendwelche Spuren, sondern solche von dem Typ, den man erwarten würde als genetischen Urvater der Pandemie. Weil man kann sozusagen den Stammbaum von so Viren rückwärts rechnen und dann überlegen, wie ungefähr, das ist natürlich nur eine Wahrscheinlichkeit, das Urvirus ausgesehen hat. Und die sagen, das muss eine ganz frühe Variante von diesem Virus gewesen sein, die da an diesen Käfigen und irgendwelchen Maschinen und so Wägelchen und so gefunden wurde und im Abwasser, weil die eben sozusagen genetisch so aussieht, als wäre es ein Urvater der ganzen später dann gefundenen Varianten dieses Virus. Und sie sagen, sie haben auch diese zweite Linie A, die eigentlich ausgestorben ist relativ früh, die haben sie auch auf diesem Markt gefunden. Mhm. Und dann geht's noch einen Schritt weiter. Also da sind sie ganz heiß sozusagen in diesem Paper. Dann sagen sie, ja, und dann gibt's diesen einen Stall. Dieser eine Stall im Westteil des Marktes.
Da haben wir Folgendes gefunden. Erstens haben wir dort ganz viele Proben, insgesamt 3 positive Proben gefunden, 3 bis 4. Und wir haben nebenan in einem Kühlschrank, in einem Stall B, der da gleich nebenan ist, haben wir im Kühlschrank auch noch eine positive Probe gefunden, die also SARS-CoV-2 hatte. Und zugleich ist es so, dass wir bei diesem Stall gefunden haben, Reste der DNA, also der Erbinformation letztlich von verschiedenen Wildtieren, unter anderem von diesen Marderhunden, die ja ein möglicher Überträger sind. Ja. Daraufhin haben namhafte Experten, vor allem die das Paper mit unterschrieben haben, haben gesagt, damit ist das Buch geschlossen, das Virus wurde zum ersten Mal auf diesem Markt von einem Wildtier übertragen. Das ist deren, sage ich mal, knallharte Argumentation. Erstens sind beide Linien gefunden worden, A und B. Zweitens ist sind Erbinformationen von diesen Tieren gefunden worden. Und drittens ist gefunden worden das Virus. Und kann man für einen Laien vielleicht sagen, klingt irgendwie plausibel. Und deshalb muss man jetzt mal drüber reden, wie hart eigentlich so eine Evidenz ist. Also stellen Sie sich vor, das war ja viele Wochen, nachdem der ursprüngliche Ausbruch begonnen hatte. Es waren in Wuhan zu dem Zeitpunkt, als das auf dem Markt die Proben genommen wurde, schon Hunderte von Menschen, wahrscheinlich Tausende von Menschen infiziert. Dieser Markt war ein Epizentrum des Ausbruchs, das ist völlig klar. Es gab dort einen ganz massiven Ausbruch, aber auch unter Besuchern, nicht nur unter Leuten, die da gearbeitet haben, sondern auch Leute, die nur einmal kurz auf dem Markt waren, sind dann hinterher im Krankenhaus gelandet. Das heißt, es ist dort wohl so gewesen, dass das Virus massiv unterwegs war, in allen Teilen des Marktes, auch im Ostteil des Marktes haben sich Leute angesteckt, wo gar keine Tierställe oder kaum Tierställe waren. Und natürlich wurde auf solchen Märkten mit Wildtieren gehandelt, das ist völlig klar. Und da waren natürlich auch Marderhunde dabei, das war auch schon immer bekannt, das haben Leute schon Touristen quasi berichtet, die vorher dort gewesen waren. Sodass die Frage, ist es dort übergesprungen, eigentlich nicht dadurch geklärt werden kann. Weil wenn ich jetzt die Viren finde irgendwo in so einem Stall, ja, das kann der Tierpfleger gewesen sein, der die angefasst hat. Das kann ein Kunde gewesen sein. Das ist auch gut möglich, dass die Tiere infiziert waren. Aber die Frage ist halt, wenn so ein Virus da richtig einen krassen Ausbruch gemacht hat, halt beim Start der Pandemie, wochenlang, und ganz viele Menschen krank wurden und sich infiziert haben, zig Menschen, dann später Hunderte sind ja ins Krankenhaus gekommen. Das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Wenn Sie dran denken, dass da vielleicht so 5% oder so ins Krankenhaus kommen, haben Sie 20 mal so viele, die also nicht, überhaupt nicht registriert sind. Natürlich finden Sie das Virus überall. Natürlich finden Sie das in den Ställen hinterher. Und die Chinesen rücken ja nicht mit den Informationen raus, was das für Ställe waren. Dass also die Wissenschaftler jetzt hier quasi Polizei spielen müssen, Kriminalpolizei und rauskriegen müssen, wie waren das, was für Tiere wurden da gehalten? Das ist ja nur deshalb so, weil die Chinesen nicht damit rausrücken, was für Tiere da gehalten wurden. Das hätten die ja selber ganz einfach in der Liste mal veröffentlichen können. Sie sagen aber nur, nö, Stall 1, Stall 2, Stall 3 und so weiter. Sodass ich jetzt mal sage, unterm Strich ist es kein Beleg für das, was immer so behauptet wird, dass das Virus von dort kommt. Die Variante A könnte einfach so zirkuliert sein und deshalb auch zufällig dort vorhanden sein, diese Linie A. Und es ist so, was, glaube ich, ganz wichtig ist, es gibt ja viele Märkte in Wuhan gab es damals. Und die waren auch nicht alle kleiner als der South China Markt dort. Und wenn das wirklich von einem Wildtier kam, irgendwo vielleicht aus einer unbekannten Zucht irgendwo im Urwald, dann ist wirklich die Frage, warum ist es nur auf diesem einen Markt ausgebrochen? Weil natürlich die Händler tendenziell natürlich an mehrere Märkte liefern und es ist aber wirklich nur da ausgebrochen und nirgendwo anders.
Fassen wir die Infos, die wir jetzt haben und die wir nicht angesprochen haben, aber die trotzdem im Raum stehen, wenn wir die einmal zusammenfassen, werden wir jemals wissen, woher das Virus eigentlich kam?
Also da müsste wirklich eine Art Whistleblower kommen, der irgendeine Information rausposaunt, was das Labor betrifft. Ich bezweifle, dass das jemals passieren wird. Ich glaube auch nicht, dass die Geheimdienste irgendwelche Informationen in dieser Hinsicht haben. Würde mich wundern, wenn der deutsche Nachrichtendienst da irgendwas Spezielles weiß. Und die zweite Variante ist, dass natürlich die Chinesen eigentlich alles in der Hand hätten, um diese Möglichkeit der Laborthese zu widerlegen. Sie müssten intensiv untersuchen, ob sie andere Sapeco-Viren finden, also diese eng mit SARS-CoV-2 verwandten Viren, ob sie die irgendwo finden bei Wildtieren, die gibt es da vielleicht, aber da müssten sie einen finden, der auch diese Furinstelle hat. Wenn man das hätte, würde man sagen, große Wahrscheinlichkeit, dass es natürlich entstanden ist. Oder sie würden vielleicht bei Tieren in der Region dort andere Viren finden, die so ähnlich sind und mögliche Vorläufer von diesem SARS-CoV-2 sein könnten. Man hat wirklich gesucht. Also die Chinesen haben auch Daten dazu publiziert. Und es ist aber so, dass nirgendwo irgendwas gefunden wurde. Es wurden immer nur so kleine Fragmente gefunden, die vielleicht so ähnlich aussehen wie Teile von SARS-CoV-2. Aber es ist eben so, dass wir nach wie vor überhaupt keinen Hinweis haben, wo das Virus vorher war, bevor es auf diesem Markt war. Und wenn es in diesen Wildtieren war, die dorthin transportiert wurden, und dann, wie die wie jetzt die Arbeitsgruppen da ja, die ich gerade zitiert habe, glauben, tatsächlich mehrmals auf den Menschen übergesprungen ist, sich über Wochen lang immer wieder neue Infektionen von den Wildtieren auf die Menschen gebildet haben, da müssten doch da irgendwelche Spuren auch bei den Tieren vorhanden sein davon. Und all das ist aber nicht der Fall. Man hat auch die frühen menschlichen Fälle, die es ja gab, die wurden ja auch von den Chinesen bestätigt, dass es ganz frühe Fälle gab, die Wochen vor dem Ausbruch auf dem Markt waren. Da müsste man irgendwie mal Proben finden. Vielleicht hat man irgendwo im Labor noch eine Probe, die da den Leuten abgenommen wurde, dass man vielleicht das Virus findet von diesen frühen menschlichen Fällen und die Gensequenz feststellt. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, bis hin zu der Möglichkeit, vielleicht einen menschlichen Cluster zu finden, wo sich das mal ausgebreitet hat. Aber all das ist ja nicht gemacht worden. Wir wissen nicht einmal, gibt ja diese Gerüchte, dass sich drei Personen, die im Labor gearbeitet haben, relativ früh infizierte und sogar im Krankenhaus waren. Es ist so, dass auch da die Daten nicht bekannt sind. Man hat von denen keine Blutproben rausgerückt. Man kennt die Namen von den Leuten letztlich nicht einmal genau. Also es ist sehr offensichtlich, dass China etwas verheimlichen will. Ich bin inzwischen bei 51% Laborthese, aber okay. 51% heißt nur ja, überwiegend, heißt nicht, überhaupt nicht bewiesen. Und es kann auch sein, dass sie verheimlichen wollen, dass es halt so drunter und drüber gegangen ist bei denen irgendwo in der Pelztierzucht. Das ist auch nicht auszuschließen, aber ich glaube, dass sie wirklich aktiv Spuren verwischen. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn jemand das mit so einer Vehemenz macht und es, sage ich mal, nur ein natürliches Ereignis aus der Pelzzucht war, dann wäre das eine ziemliche Überreaktion. Muss man politisch beantworten, ob das möglich ist.
Was wäre denn wahrscheinlicher, ein Tier zu finden und somit die Naturthese zu bestätigen? Oder wäre es umgekehrt wahrscheinlicher, die Laborthese zu beweisen? Weil umgekehrt könnte man ja auch sagen, spricht es nicht für das Labor, dass kein Tier bislang gefunden wurde?
Die Gegenalternative ist natürlich auch möglich, aber etwas unwahrscheinlicher. Für mich ist das stärkste Argument, dass genau dieses Experiment geplant wurde, genau so ein ungewöhnliches Virus zu machen und dass für dieses ungewöhnliche Virus keine Vorläufer gefunden wurden. Aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen Kaffeesatzlesen. Man muss vielleicht fragen, was lernen wir da draus? Also ich bin der Meinung, wir müssen wirklich sagen, die Laborthese, ob es jetzt 49% oder 51% wahrscheinlich ist, die ist ausreichend wahrscheinlich, um die Frage zu stellen, ist es denn sicher, was in den Viruslaboren dieser Welt passiert? Einschließlich der sogenannten Gain-of-Function-Experimente, also Experimente, wo man quasi die genetischen Eigenschaften in einer Richtung verändert, dass eine neue Funktion entsteht, die möglicherweise gefährlicher ist als das, was vorher da war. Ich war, das habe ich in dem Podcast, glaube ich, nicht besprochen, aber an anderer Stelle immer mal geäußert, gegen diese Art von Experimenten. Es gab damals schon immer eine Diskussion, soll man solche Gain-of-Function-Experimente machen? Bringt es das überhaupt, so in den Wildtieren zu suchen und dann quasi mit Computern zu analysieren, ob die Viren, die man da findet, möglicherweise mal gefährlich werden könnten für den Menschen? Das ist mehr so eine wissenschaftliche Frage. Meines Erachtens war das nicht sinnvoll, weil was sich die Natur dann später ausdenkt, vorherzusagen, ist sauschwer. Also das hielt ich schon immer für unmöglich. Und außerdem da den Urwald zu durchforsten und alle möglichen Tiere da rauszuholen, hat auch Nachteile. Gain-of-Function-Experimente sind gefährlich. Da gab es ja berühmte Experimente, wo Leute dann das Grippevirus von 1918 wieder reaktiviert haben und so. Also ich halte von diesen Sachen relativ wenig. Ich bin der Meinung, ich habe das 2003 mal vorgeschlagen, dass die unter eine internationale Kontrolle gestellt werden müssen, genauso wie Atomforschung unter internationaler Kontrolle ist und dass wir das nicht laufen lassen können, dass jedes Land das selber entscheidet, zumal es in China schon seit Jahren vorher bekannt war, dass die leider schlecht schlechte Sicherheitsstandards in den Laboren haben. Und wir müssen einfach sagen, wir hätten die Pandemie zweimal verhindern können, das ist ganz klar, nämlich einmal am Ursprung. Entweder im Labor hätte man es verhindern können, klar, durch bessere Sicherheitsmaßnahmen. Wenn es in der Pelzzucht vielleicht entstanden ist, dann hätte man es auch dort natürlich früher erkennen müssen und die Tiere besser überwachen, besser halten können. Beides sind ja menschliche Fehler, auch wenn man die Tiere so hält, dass dann das Virus überspringt. Das heißt, man hätte diese Pandemie wirklich verhindern können. Es ist eine menschengemachte Pandemie, muss man ganz klar sagen. Der zweite Punkt, wo man zumindest die Geschwindigkeit hätte bremsen können, war in Norditalien, weil dort war es ja so, dass diese B1-Variante zirkuliert ist und zwar ziemlich lange, ohne dass man es getestet hat. Und dadurch kam es dann zu dem eigentlichen weltweiten Ausbruch. Und warum hat man es nicht getestet? Weil eben die europäischen Gesundheitsminister sich in Brüssel getroffen haben und keine Maßnahmen beschlossen haben und die Italiener gesagt haben, die PCR-Tests sind uns zu teuer, das machen wir jetzt nicht mehr. Und daraufhin hat man eben den Ausbruch da in Norditalien lange nicht erkannt. Und da ist diese neue Variante eben entstanden, die das Zeug hatte zur Pandemie. Das waren die zwei Stellen, wo man es wirklich verhindern hätte können. Und ich finde, das sollte man schon analysieren, weil man da beim nächsten Mal eine Pandemie im Keim ersticken könnte.
Ja. Heiner Müller hat mal gesagt, Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. Jetzt haben wir viele Informationen zusammengetragen. Wie optimistisch sind Sie denn, dass uns das gelingt, was Sie gerade skizziert haben, dass wir zum Beispiel international einen Weg finden, Labore besser zu sichern und auch zu überwachen?
Ich glaube, das wird kommen und das ist ein Vorteil dieser Debatte, dass jetzt diese Laborthese wieder diskutiert wird, obwohl ich überhaupt kein Interesse habe, jetzt da Fingerpointing nach China zu machen. Ich glaube im Gegenteil, dass das schlecht ist, weil die brauchen wir ja auch, um die nächste Pandemie zu verhindern. Aber ich glaube, die Sicherheit der Labore zu erhöhen und da vielleicht so ein internationales Abkommen hinzubekommen, dass man da die Standards quasi gegenseitig überwacht und dass man vielleicht auch gemeinschaftlich international entscheidet, welche Art von hochriskanten Experimenten irgendwo gemacht werden. Das halte ich für sinnvoll. Ja, dass hier in Rotterdam, nicht weit von uns, das Virus von 1918, was die Pandemie von 1918, die Grippepandemie gemacht hat, dass das dort rekonstruiert wurde. Das weiß ja wahrscheinlich kaum einer, aber gleich um die Ecke. Wenn das ausgebüxt wäre, wäre das noch viel schlimmer gewesen als diese SARS-CoV-2-Pandemie. Und ich möchte mir gar nicht ausdenken, was die Wissenschaftler sich sonst noch so alles ausdenken könnten.
Das war Kekulés Gesundheitskompass. Den nächsten wird es in 2 Wochen geben, dann wieder mit meiner Kollegin Susanne Böttcher. Vielen Dank, Herr Kekulé, dass Sie heute mit uns gesprochen haben.
Vielen Dank, Herr Seifert. Ciao.
Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten oder eine Frage, schreiben Sie uns eine E-Mail an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Und jetzt habe ich noch einen Hörtipp für Sie im Podcast MDR Investigativ. Hinter der Recherche sprechen Reporterinnen und Reporter nicht nur über ihre Geschichten, sondern auch darüber, was abseits der Kameras und Mikrofone passiert ist, persönliche Eindrücke, Herausforderungen und die Details, die es manchmal nicht in die Berichterstattung schaffen. Den Podcast, den gibt es werbefrei in der ARD Audiothek. Den Link packen wir in die Shownotes.
MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.